Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Heute schauen wir mal genauer hin auf die Welt der Teenager. Ein Thema, das Sie als Eltern an der IGS Mannheim-Herzogenried ja bestimmt jeden Tag hautnah erleben.
Absolut.
Wir haben uns dafür mal die Arbeit von Dr. Jacqueline Nesi angeschaut. Das ist eine Psychologin, die sich echt intensiv mit Jugendlichen und Eltern beschäftigt. Unser Ziel heute ist eigentlich ganz einfach, die wichtigsten Erkenntnisse aus ihrer Forschung für sie rauszuziehen und ja, verständlich zu machen. Was brauchen Teenager wirklich? Wie gehen wir mit dieser ganzen digitalen Welt um? Und ja, was hilft uns als Eltern am meisten? Darum soll es heute gehen.
Genau. Wir haben uns da mal drei Bereiche rausgepickt, die Dr. Nesi beleuchtet. Erstens, wie ticken Teenager überhaupt? Also, was brauchen die in dieser doch sehr besonderen Lebensphase?
Ja.
Zweitens, das große Thema, die digitale Welt. Also Smartphones, Social Media, auch Gaming. Wie können wir sie da gut begleiten?
Okay.
Und drittens schauen wir auf so grundlegende Erziehungsansätze. Also, was sagt die Forschung, was wirklich hilft, um eine gute Beziehung aufzubauen und die Kids gut ins Erwachsenenleben zu führen?
Super. Fangen wir doch direkt mal mit den Teenagern selbst an. Also diese Zeit so zwischen, sagen wir mal, 10 und 20, das ist ja oft wie eine Achterbahnfahrt, oder? Für die Jugendlichen, klar, aber Hand aufs Herz für uns Eltern ja auch.
Oh ja.
Man hört ja immer so viel von Problemen, von Risiken. Aber Dr. Nesi sagt, und das fand ich wichtig, diese Jahre sind vor allem auch eine total einzigartige Zeit des Wachstums, des Lernens. Also es ist nicht alles nur schwierig.
Das stimmt absolut. Das ist eine ganz zentrale Botschaft, finde ich. Die Forschung, auf die sie sich stützt, die zeigt ja, dass sich im Gehirn von Teenagern wahnsinnig viel verändert. Also das wird richtig umgebaut.
Okay.
Und daraus ergeben sich dann eben ganz besondere Bedürfnisse. Dr. Nesi hebt da ein paar hervor. Zum Beispiel die Entdeckungslust und Risikobereitschaft.
Ah ja. Das kennt man.
Genau. Das Gehirn ist in dieser Phase irgendwie so verdrahtet, dass Risiken total spannend wirken. Das klingt jetzt vielleicht erstmal beunruhigend für Elternohren.
Definitiv.
Aber es ist eigentlich total sinnvoll. Das motiviert die Jugendlichen ja, Neues zu lernen, selbstständig zu werden, die Welt zu entdecken.
Okay, aber Risiko ist halt Risiko, oder? Wo ist da die Grenze?
Das ist der Punkt. Dr. Nesi unterscheidet da ganz klar zwischen ungesunden Risiken, also keine Ahnung, zu schnell Autofahren, Drogen, sowas. Sie erzählte ja auch selbst von einem teuren Strafzettel als junge Fahrerin.
Aha.
Eine Lektion fürs Leben, sagt sie. Und auf der anderen Seite gibt's eben die gesunden Risiken.
Gesunde Risiken? Was soll das sein?
Naja, sowas wie einen neuen Sport ausprobieren, auch wenn man Schiss hat. Oder einen schwierigeren Kurs in der Schule wählen. Sich für eine Sache engagieren, die einem wichtig ist, auch wenn man da vielleicht erst mal alleine ist.
Verstehe. Also Dinge, die sie herausfordern, aber eben nicht gefährden.
Genau. Und unsere Aufgabe als Eltern ist es dann, sie zu ermutigen, diese gesunden Risiken einzugehen, statt aus Angst alles zu blockieren. Das stärkt das Selbstvertrauen ungemein.
Das leuchtet ein. Mut machen statt nur bremsen. Das hängt doch sicher auch mit dieser ganzen Identitätsfindung zusammen, oder? Wer bin ich eigentlich?
Absolut. Das ist das zweite große Ding. Die Identitätsfindung. Diese Frage, wer bin ich und wer will ich sein? Die steht ja total im Mittelpunkt. Jugendliche probieren sich aus, testen Grenzen, Stile, Meinungen.
Und die Freunde sind da ja oft wichtiger als die Eltern gefühlt.
Ja, die Peer Group wird enorm wichtig. Aber auch die Familie bleibt natürlich ein Anker. Und was heute dazu kommt, sind natürlich die Medien. TikTok-Trends, Influencer, all das beeinflusst die Suche nach der Identität stark.
Und was heißt das für uns?
Dr. Nesi sagt, es ist ganz wichtig, ihnen Freiraum zu geben. Raum, um verschiedene Interessen auszuprobieren, auch verschiedene Facetten ihrer Identität, also ethnische, geschlechtliche, sexuelle Identität, das alles zu erkunden und sie dabei positiv zu unterstützen, auch wenn es uns vielleicht manchmal fremd vorkommt.
Puh, das ist nicht immer leicht.
Nee, sicher nicht. Aber Hobbys, Sport, Engagement in der Schule, das hilft dabei enorm. Da können sie sich ausprobieren und merken, das bin ich, das kann ich.
Okay, und dann sind da ja noch diese krassen Gefühle, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, manchmal innerhalb von 5 Minuten.
Ja, genau. Das ist der dritte Punkt. Entscheidungsfindung und Gefühlsregulation. Teenager fühlen oft viel intensiver. Wut, Freude, Traurigkeit, alles ist irgendwie lauter. Das ist normal, das hängt wieder mit der Gehirnentwicklung zusammen.
Aber wie lernen Sie, damit umzugehen? Und wie treffen Sie dann vernünftige Entscheidungen?
Das ist ein Lernprozess. Sie müssen lernen, Ihre Gefühle erstmal wahrzunehmen, zu benennen, okay, ich bin gerade echt stinksauer. Und dann eben gesunde Wege zu finden, damit klarzukommen. Das hilft Ihnen dann auch, klügere Entscheidungen zu treffen. Wer total im Affekt handelt, entscheidet selten gut, oder?
Stimmt. Und wie können wir da als Eltern helfen, ohne uns zu sehr einzumischen oder es kleinzureden?
Dr. Nesi schlägt ein paar Sachen vor. Erstens, Gefühle spiegeln. Sagen, ich sehe, du bist gerade richtig wütend. Oder, das enttäuscht dich jetzt total. Das hilft ihnen, sich selbst zu verstehen.
Okay, anerkennen statt abtun.
Genau. Zweitens, gemeinsam überlegen, was helfen könnte. Was tut dir gut, wenn du so gestresst bist? Musik hören. Rausgehen, mit jemandem reden, Ablenkung, vielleicht auch mal so Achtsamkeitsübungen.
Und drittens?
Das Wichtigste vielleicht, Selbstvorbild sein. Wie gehen wir denn mit unserem Stress um? Wie reagieren wir, wenn wir wütend sind? Kinder und Jugendliche gucken sich da wahnsinnig viel ab.
Ja, das stimmt wohl. Vorleben ist oft mehr wert als viele Worte. Okay, kommen wir zum nächsten großen Thema, das uns Eltern ja echt umtreibt. Die digitale Welt. Gefühlt hat ja jeder Teenager ein Smartphone, die Zahl von 95% geistert darum und man hört ständig Social Media, Spiele, alles schlecht für die Psyche. Wie sieht Dr. Nesi das? Ist das wirklich so?
Sie sagt, man muss da genauer hinschauen. Also ja, es gibt Studien, die zeigen Zusammenhänge. Zum Beispiel zwischen sehr viel Social Media und mehr Depressivität oder schlechterem Schlaf. Aber, und das ist ihr wichtig, die digitalen Medien sind nicht der einzige Grund, wenn es Teenagern schlecht geht.
Aha.
Familie, Schule, Freunde, die Persönlichkeit eine Rolle. Social Media ist ein Faktor, aber selten die alleinige Ursache. Man darf es nicht zum Sündenbock für alles machen.
Das ist eine wichtige Differenzierung, also nicht alles verteufeln. Nehmen wir mal das Thema gewalthaltige Videospiele. Da machen sich ja viele Eltern Sorgen.
Verständlich. Aber auch da ist die Forschungslage laut Dr. Nesi nicht so schwarz-weiß wie oft dargestellt. Es gibt wohl einen kleinen Zusammenhang zwischen solchen Spielen und kurzfristige aggressiveren Gedanken oder Gefühlen.
Okay, das klingt schon mal nicht gut.
Ja, aber, und das ist das große Aber, es gibt keinen klaren Beweis dafür, dass das Spielen direkt zu echter, schwerer Gewalt führt, also zu Kriminalität.
Ach so.
Und man darf nicht vergessen, für viele Jungs, sie zitiert Zahlen, so um die 70% spielen sowas ab und zu, ist das gemeinsame Zocken auch sozial wichtig. Das ist ein Raum, wo Freundschaften gepflegt werden.
Aber was machen wir jetzt damit als Eltern? Einfach laufen lassen? Fühlt sich auch komisch an.
Nee, laufen lassen sicher nicht. Dr. Nesi gibt da ganz praktische Tipps. Erstens, kennen Sie Ihr Kind. Wie tickt es sonst so? Ist es eher impulsiv oder kann es sich gut steuern? Hat es auch Freunde im echten Leben?
Okay, den Blick aufs Kind richten.
Genau. Zweitens, kennen Sie die Spiele. Nicht nur vom Hörensagen. Mal einen Trailer auf YouTube gucken oder Seiten wie die USK oder Common Sense Media nutzen für Infos und Alterseinstufungen. Vielleicht sogar mal mitspielen, um zu verstehen, was die Faszination ausmacht.
Oh je, mitspielen.
Kann helfen. Drittens, reden Sie darüber. Über Werte wie Empathie, Respekt, über den Unterschied zwischen Spiel und Realität. Fragen Sie Ihr Kind, was findest du daran gut, was vielleicht auch nicht?
Also ins Gespräch kommen.
Unbedingt.
Und viertens, setzen Sie flexible Grenzen. Regeln für Spielzeit oder Inhalte sind wichtig, aber die sollten halt mitwachsen. Und am besten funktionieren Regeln, die man gemeinsam bespricht und begründet. Dieser Autonomy-Supportive-Ansatz, also die Selbstständigkeit fördern.
Gemeinsam besprechen statt nur verbieten, das klingt nach einem guten Weg. Noch so ein Schlagwort, Dopamin. Man hört ja oft, Social Media und Spiele machen süchtig wie eine Droge, wegen des Dopamins. Stimmt das so?
Dr. Nesi räumt mit diesem Bild etwas auf. Ja, Dopamin spielt eine Rolle bei sozialen Medien und Co., aber Dopamin ist nicht per se böse. Das ist ein normaler Botenstoff im Gehirn.
Aha, der wird bei allen schönen Dingen ausgeschüttet. Wenn wir lecker essen, Freunde treffen, einen Erfolg haben und ja, auch wenn wir auf Bildschirme schauen und was Interessantes sehen. Das motiviert uns, das ist lebenswichtig.
Okay, also nicht die Teufelsdroge.
Nein. Das Problem ist eher, dass manche Apps und Spiele dieses System sehr geschickt nutzen, mit unvorhersehbaren Belohnungen, Likes, neue Level, um uns dran zu halten. Das kann exzessiv werden und dann andere Dinge verdrängen. Aber für die meisten Jugendlichen ist das Dopamin an sich kein Grund zur Panik.
Und dieses Dopamin-Detox, von dem man liest?
Hält Dr. Nessie für Quatsch, wissenschaftlich nicht haltbar. Wichtiger ist die Frage, ist die Nutzung insgesamt ausgewogen? Gibt es noch genug anderes im Leben, was Freude macht? Sport, Freunde, Hobbys. Nur bei ganz wenigen wird es ja wirklich zur Sucht.
Verstehe. Das rückt das Bild etwas zurecht. Aber was ist mit technischen Jugendschutzeinstellungen? Viele Eltern verlassen sich ja darauf. Helfen die wirklich?
Sie können helfen, sagt Dr. Nesi. Aber sie sind kein Allheilmittel. Sie vergleicht das mit einem Gartentor. Hält vielleicht den Gelegenheitsdieb ab, aber wer rein will, kommt auch drüber.
Also leicht zu umgehen.
Gerade für pfiffige Teenager oft schon. Deshalb sind diese Einstellungen am besten, wenn sie Teil eines Gesprächs sind. Dr. Nesi rät dringend, richtet das gemeinsam ein. Sprecht darüber, warum bestimmte Zeiten oder Filter sinnvoll sind.
Okay, also wieder das Gespräch suchen.
Genau. Es gibt ja viele Optionen bei Instagram, TikTok, YouTube, im Handy selbst. Zeiten begrenzen, Inhalte filtern. Eine Regel findet sie aber besonders wichtig, weil Schlaf so entscheidend ist. Handy nachts raus aus dem Schlafzimmer.
Ja, der Schlaf. Das ist ein gutes Stichwort. Das führt uns ja zum dritten großen Bereich. Über all diese einzelnen Baustellen hinaus, was ist denn nun in der Erziehung wirklich, wirklich wichtig? Es gibt ja 1000 Ratgeber. Gibt es da was, wo sich die Forschung einig ist?
Ja, das gibt es. Dr. Nessi nennt das die autoritative Erziehung. Klingt erstmal kompliziert.
Bisschen sperrig, ja.
Ist es aber gar nicht. Im Kern geht es um die Balance von zwei Dingen: Wärme und Struktur.
Wärme, das klingt gut. Aber was heißt das konkret im Alltag, der ja oft stressig ist mit Teenagern?
Wärme ist viel mehr als nur nett sein. Es geht um echte Zuneigung, um Unterstützung, Interesse, Akzeptanz. Auch wenn es gerade kracht.
Okay.
Es heißt wirklich zuzuhören, auch wenn es uns vielleicht unwichtig vorkommt. Gemeinsam Spaß haben beim Essen, beim Quatsch machen, einfach nur rumhängen. Dr. Nesi sagt, diese kleinen Momente sind wie Einzahlungen auf ein Beziehungskonto.
Das Bild gefällt mir. Ein Beziehungskonto.
Je mehr da drauf ist, desto besser kann man auch mal durch schwierige Zeiten oder einen Streit kommen. Das schafft Vertrauen.
Leuchtet ein. Und die andere Seite? Die Struktur? Das sind dann die Regeln und Grenzen?
Genau. Struktur bedeutet klare Erwartungen, verständliche Regeln und dass wir als Eltern auch konsequent sind. Das gibt Halt und Orientierung. Aber ganz wichtig bei Teenagern, nicht starr, sondern fest, aber flexibel, wie Dr. Nesi sagt.
Fest, aber flexibel.
Ja, also Grundwerte und Sicherheitsregeln, die sind nicht verhandelbar. Respekt, keine Gewalt, klar. Aber bei anderen Dingen wie Ausgehzeiten oder Medien, da muss man die Regeln anpassen, wenn sie älter werden. Mehr Freiheit geben, mehr Verantwortung. Und sie auch mal mitreden lassen bei den Regeln.
Also mit einbeziehen.
Unbedingt. Das erhöht die Chance, dass sie sich auch dran halten. Und man muss halt unterscheiden, ist das jetzt eine wirklich wichtige Grenze oder nur mein persönlicher Geschmack, was Musik oder Klamotten angeht. Da sollte man seine Kämpfe vielleicht weise wählen.
Okay, also Wärme und Struktur, das Fundament. Aber was ist, wenn die Regeln doch gebrochen werden? Oder auch, wenn sie eingehalten werden? Wie reagieren wir am besten, damit es auch was bringt, statt nur im Streit zu enden?
Da erklärt Dr. Nesi das mit der operanten Konditionierung. Klingt wieder so wissenschaftlich.
Oje.
Ist aber ganz logisch. Die Grundidee ist ja, Verhalten, das belohnt wird, machen wir öfter. Verhalten, das bestraft wird oder ignoriert, machen wir seltener.
Klingt einfach.
Ist es im Prinzip auch. Das Knifflige ist oft, was ist eigentlich eine Belohnung für einen Teenager? Und da ist elterliche Aufmerksamkeit, egal ob positiv oder negativ, oft die stärkste Belohnung überhaupt. Selbst Schimpfen ist Aufmerksamkeit.
Moment mal. Das heißt, wenn ich mein Kind ausschimpfe, weil es was falsch gemacht hat, belohne ich das vielleicht sogar unbewusst?
Genau, das kann passieren. Deshalb ist es oft viel schlauer, positives Verhalten, wenn die Regel eingehalten wird, wenn der Teenager kooperiert, was Nettes macht, das ganz bewusst sehen und loben. Hey, super, dass du dran gedacht hast. Oder finde ich stark, wie du das gelöst hast. Das ist positive Verstärkung.
Okay, das Gute hervorheben.
Ja. Und unerwünschtes Verhalten, wenn es nicht gerade gefährlich oder total respektlos ist, vielleicht auch mal gezielt ignorieren, dem keine Bühne geben.
Und wenn eine Konsequenz sein muss?
Dann am besten eine, die logisch passt und zeitnah kommt. Bildschirmzeit überzogen, okay, dann gibt's morgen halt eine Handypause. Das nennt man negative Strafe, was Angenehmes wird weggenommen. Das wirkt oft besser und ist weniger aufreibend als langes Diskutieren oder Schreien. Schreien führt oft nur in so eine Spirale, wo alle frustriert sind.
Verstehe. Also, Gutes bestärken, bei Regelbruch ruhig bleiben, logische Konsequenzen, nicht in die Aufmerksamkeitsfalle tappen. Klingt gut, aber sicher nicht immer leicht umzusetzen.
Definitiv nicht. Es braucht Übung und Geduld. Aber es geht darum, einen klaren, berechenbaren Rahmen zu schaffen, in dem die Jugendlichen lernen, Verantwortung zu übernehmen.
Gut, dann fassen wir für Sie zu Hause nochmal die wichtigsten Punkte aus Dr. Neses Arbeit zusammen. Erstens, die Teenagerzeit ist eine Riesenentwicklungschance, nicht nur Krise. Ermutigen Sie Ihre Kinder, gesunde Risiken einzugehen und ihren Weg zu finden.
Zweitens, die digitale Welt gehört dazu. Statt Panik lieber genau hinschauen, reden, gemeinsam Regeln finden.
Und drittens, bei der Erziehung zählt die Balance. Echte Wärme, echtes Interesse und gleichzeitig klare, aber flexible Strukturen und Grenzen.
Genau. Und vielleicht noch ein Gedanke, der mir bei Dr. Nesi wichtig schien. Dieses evidenzbasierte Erziehen, also auf Basis von Forschung, das heißt nicht, dass man jetzt sklavisch jeder Studie folgen muss.
Ah, okay.
Sie benutzt das Bild von einem dreibeinigen Hocker. Ein Bein ist die Forschung, klar, die gibt uns Orientierung. Das zweite Bein sind wir selbst, unsere Erfahrung, unsere Intuition als Eltern.
Mhm.
Und das dritte, ganz wichtige Bein ist unser Kind. Jedes Kind ist einzigartig mit seiner Persönlichkeit, seinen Stärken, seinen Schwächen, seiner Situation. Die Kunst ist, diese drei Dinge zusammenzubringen.
Also nicht nur nach Lehrbuch gehen.
Nein, sondern schauen, was passt für uns. Für dieses Kind hier und jetzt. Es geht ja nicht um Perfektion. Es geht darum, unsere Kinder bestmöglich dabei zu unterstützen, ja, verantwortungsbewusste, freundliche und zufriedene Menschen zu werden.
Ein schönes Schlusswort. Neugierig bleiben und den eigenen Weg finden, mit der Forschung als Kompass.
Genau das. Die Reise geht weiter.